Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst. Schön, dass ihr hier bei meinem kleinen Podcast gelandet seid. Ich bin Nadine und wenn ihr schon mal hier seid und euch die Folge gefällt, dann folgt mir doch auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auch auf Instagram. Und wenn ihr einen Themenvorschlag habt, dann slidet da doch auch gerne in meine DMs. Heute geht es um die Nummer 2, und zwar auf dem Softgetränkemarkt. Laut Statista ist Coca-Cola mit 96% Markenbekanntheit auf Platz 1 der bekanntesten Softgetränke-Brands in Deutschland. Auf Platz 2 befindet sich mit 94% Markenbekanntheit Fanta. Fanta steht heute für Vielfalt, Diversität und Bambucha.
Trinke Fanta, sei Bambucha.
Die Softgetränkemarke inszeniert sich als weltoffen und bunt. Klar, dass Fanta aus den USA stammt, gehört ja schließlich zu Coca-Cola. Oder etwa nicht? Um das zu klären, gehen wir heute der Frage nach, wie ist Fanta eigentlich entstanden? Bevor es heute losgeht, möchte ich noch einen ganz kleinen Hinweis loswerden. Wir behandeln heute die Geschichte eines Unternehmens während der NS-Zeit. Ich habe mich mit unterschiedlichen Quellen auseinandergesetzt und die Nähe der Coca-Cola Company zum NS-Regime damals ist nachgewiesen und ehrlich gesagt auch nicht ganz so gut vom Konzern aufgearbeitet. Trotzdem müssen wir das Verhalten einzelner Personen in der Geschichte im Kontext der Zeit verstehen. Das heißt, dass bestimmte Handlungen, die vom Headquarter aus den USA geleitet wurden, wahrscheinlich weniger politisch als wirtschaftlich motiviert waren. Es ist aber wichtig, dass uns allen immer wieder bewusst ist, dass viele Unternehmen, die heute vor allem in Deutschland erfolgreich sind, auch eine ganz dunkle Vergangenheit während der Jahre des Nationalsozialismus haben. Ich betrachte das Thema aus der Marketing-Sicht. Das heißt, ich gehe zum Beispiel nicht auf den Einsatz von jüdischen Gefangenen und ZwangsarbeiterInnen in den Fanta-Werken ein. Aber falls ihr euch dazu weitergehend informieren möchtet, schaut in die Folgenbeschreibung, da findet ihr ein paar Quellen und eine Buchempfehlung verlinkt. So, nun geht es aber los. Bevor wir uns der Nummer 2 auf dem deutschen Softgetränkemarkt widmen, müssen wir zunächst mit der Nummer 1 anfangen. Coca-Cola. Das heute so beliebte Getränk hat seinen Ursprung in Atlanta, im US-Bundesstaat Georgia. Im Jahr 1886 entwickelte der Apotheker Dr. John Sith Pemberton den Sirup für das Erfrischungsgetränk und legte damit den Grundstein, auf dem der heutige Großkonzern aufgebaut wurde. 1929 war das Unternehmen dann bereits so groß, dass es auch andere internationale Märkte erschließen wollte, wie zum Beispiel Deutschland. So siedelte sich Coca-Cola in Essen an und baute dort eigene Abfüll- und Produktionswerke auf. Deutschland war für die Coca-Cola Company zur damaligen Zeit ein interessanter Markt, da es hier keinen überfüllten Softgetränkemarkt gab wie in den USA. Dort musste sich Coca-Cola die KäuferInnen mit den Marken Dr. Pepper oder Pepsi und Co. teilen. So richtig populär wurde Coca-Cola in Deutschland dann aber erst ab 1933, zeitgleich mit der Machtergreifung Hitlers. Und die NSDAP, also die Nazi-Partei hinter Hitler, trug hierzu auch kräftig bei. Bei Parteiversammlungen und anderen Propagandaveranstaltungen verteilte Coca-Cola gratis Proben an die Besuchenden und schaltete Werbekampagnen mit Plakaten, die, ich sag mal, ganz nach dem Geschmack von Hitler und Co. waren. Dass sich Coca-Cola besonders regimekonform inszenierte, kann zum einen damit zusammenhängen, dass sich der Konzern gegen andere Softgetränkeanbieter, die es mittlerweile gab, behaupten wollte. Zum anderen könnte es aber auch an dem Chef der deutschen Coca-Cola-Außenstelle, Max Keit, gelegen haben. Der Stern schreibt, Keit, ein großer Anhänger von Adolf Hitler, verwob Coca-Cola tief mit dem Alltag vieler Deutschen. Ihm gelang es, das US-Getränk Coca-Cola als ein deutsches, ja, als ein nationalsozialistisches Produkt zu vermarkten. Das US-amerikanische Getränk Coca-Cola wurde also als deutsch von den Leuten wahrgenommen und der Konzern war sogar Hauptsponsor bei den Olympischen Spielen 1936. Diese groß angelegten Kampagnen zahlten sich für Coca-Cola aus. Im Jahr 1939 wurden 4,5 Millionen Kisten des Getränks in Deutschland verkauft. Damit war Nazi-Deutschland nach den USA der größte Abnehmermarkt zur damaligen Zeit. Am 1. September 1939 bricht der Zweite Weltkrieg aus. Und obwohl das auf den ersten Blick nichts mit der Entstehung von Fanta zu tun hat, hat es das irgendwie doch. Denn nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 traten die USA den Alliierten bei und alle US-amerikanischen Unternehmen stellten die Zusammenarbeit mit feindlichen Ländern ein. Das heißt, der Sirup, der für die Produktion von Coca-Cola benötigt wurde, konnte nicht mehr nach Deutschland geliefert werden und Coca-Cola drohte das Aus in Deutschland. Max Keit, den wir vorher schon kennengelernt haben, will genau das verhindern, indem er eine Alternative zu Coca-Cola auf den Markt bringt. Das Wichtigste für ihn, alle Zutaten sollten auch während des Krieges verfügbar sein, um die dauerhafte Produktion garantieren zu können. Die wichtigsten Bestandteile für das neue Getränk waren daher hauptsächlich Abfallprodukte. Aus Molke, Saccharin, Apfelfasern und Koffein entsteht die erste Version der Fanta. Der Name Fanta stammt übrigens von Fantasie oder fantastisch. Ich habe in mehreren Quellen gelesen, dass Kai die Mitarbeitenden aufrief, für den Namen des Getränks die Fantasie spielen zu lassen. Einer nahm dies wörtlich und schlug Fanta vor. Das überzeugte Kai. Verbesserung der Rezeptur und dass Fanta von der Zuckerrationierung während des Kriegs ausgeklammert wurde, führten dazu, dass 1943 bereits 3 Millionen Kisten Fanta verkauft wurden in Deutschland. Heute kennen wir Fanta als erfrischende Orangenlimonade. Diese Version hat nicht mehr viel mit der ursprünglichen in den Kriegsjahren entwickelten Fanta zu tun. Nach Kriegsende wurde das Rezept nämlich komplett überarbeitet und erst 1955 entstand die heute beliebte Fanta mit Orangengeschmack in Italien. Die ikonische braune Ringelflasche entwarf übrigens der Designer Raymond Loewy, der unter anderem auch für das Lucky Strike Logo verantwortlich ist. In dieser Flasche wurde Fanta dann auf der ganzen Welt verkauft. Kleiner Side-Fact, 1959 kam die Fanta Klar auf den Markt in Deutschland. Das Getränk kennen wir heute eher unter dem Namen Sprite. Also stammt Fanta nun aus Deutschland? Die Frage kann mit einem ganz klaren Jein beantwortet werden. Die Idee, eine Alternative zu Coca-Cola zu entwickeln, stammt von Max Keit, der in Deutschland geboren wurde, hier arbeitete und aus Not ein Getränk entwickelte und es Fanta nannte. Die Fanta, wie wir sie heute kennen aber, hat wenig mit dem von Keit entwickelten Getränk gemeinsam. Deswegen kann man schon sagen, dass die Ursprünge der Limonade in Deutschland liegen, aber entwickelt, so wie wir sie uns heute schmecken lassen, wurde sie in Italien. Auf jeden Fall nicht in den USA. Das war die Marketinggeschichte für diese Woche. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich freue mich über Feedback, Sternebewertungen oder wenn ihr mir hier oder auf Instagram folgt. Falls ihr Themenvorschläge habt, schickt sie mir einfach gerne. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal bei Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst.